Afrika ist besonders und das Zauber kommt von Afrika selber. Ich mache nur die Augen auf und die Ohren.
Das Wichtigste ist am Ende mit einem offenen Geist, offenen Augen und offenem Herzen zu reisen, weil dann gibt einem Afrika unglaublich etwas zurück. Von dem Löwen, der dann doch noch auftaucht, über die Giraffe, den Sonnenuntergang, ganz egal was.
Sie wollen Reisenden das authentische Afrika zeigen, abseits der Touri-Orte, mitten in der Wildnis. Patrick Merten und Hanno Garni sind Geschäftspartner und Freunde, die gemeinsame Leidenschaft verbindet sie seit dem ersten Tag. Ich möchte von den beiden wissen, was sie bei ihren Spurensuchen schon alles erlebt haben, wie Reisende das Buschabenteuer erleben und natürlich, wo wir das authentische Afrika am besten erkunden können. Ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen, die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. Ja, ihr zwei, wie aufregend. Wir sind quasi per Telefon als Schalte verbunden. Ich in Deutschland, ihr in Afrika, ne? So weit ist es.
10.000 Kilometer.
Ja, so weit ist das. Bei ihr ist Sommer und bei uns ist Winter.
Echt verrückt, oder? Aber es funktioniert, das ist echt super. Wie ist es, wenn ihr jetzt mal so Afrika insgesamt nehmt und jeweils in drei Worten beschreiben würdet? Was würdet ihr sagen, so welche drei Eigenschaften beschreiben den Kontinent am besten? Hanno, was würdest du sagen?
Oh, drei Eigenschaften Afrika, ja. Vielleicht noch ein bisschen mehr ursprüngliche Globus, ursprüngliche Erde. Ursprünglich, wo wir herkommen, vielleicht das, unberührt, würde ich sagen, weißt du, Afrika ist groß und hat noch viel Platz, wo das noch wirklich ziemlich unberührt ist von der Mensch oder der Einfluss von der Mensch sehr, sehr wenig ist. Und dann, ja, du hast gesagt drei, darf ich das auch vier machen? Dann bestimmt die Menschen und Kulturen, das greift man am Herzen. Und dann natürlich die Tierwelt. Ne? Afrika hat ja das Tierwelt, was keine andere Stelle auf der Welt haben. Das ist das Besondere an die große und die kleine Tiere, was wir hier in Afrika haben. Ich glaube, das muss ich mal kurz, weil nicht über Afrika reden, da kann ich ja stundenlang reden. So, das war so ganz kurz gewesen.
Okay, Patrick, jetzt du, was sind deine drei Top-Eigenschaften von Afrika?
Ja, ich würde den Menschen aufgreifen von Hanno. Ich glaube, der macht den Kontinent ganz besonders mit seiner Lebenseinstellung, aber vor allem mit seinem Optimismus und seiner Lebensfreude. Ich glaube, das sind so die beiden Charaktereigenschaften, die wirklich hervorstechen und die einem wirklich auch entlang der Reiserouten immer wieder begegnen und einfach in seinen Bann ziehen. Dazu kommt natürlich die Wildnis und das Abenteuer. Aber ja, ich glaube, ohne die Menschen wäre Afrika nicht das, was es ist.
Ach herrlich, ich verspreche schon mal eine authentische Reise und auch echte Lagerfeuergeschichten aus Afrika, jetzt hier im Podcast.
Rausgehört.
Hanno, du bist ja seit Jahrzehnten schon Guide, kommst gebürtig auch aus Afrika. Ich glaube, du hast schon viele Menschen verzaubert.
Oder ich die Menschen verzaubert haben oder das Kontinent die Leute verzaubert haben, das ist die große Frage. Aber die Antwort ist ja, definitiv. Wer das war, ist, bin ich nicht so ganz sicher, aber die Antwort ist ja.
Ach, wunderbar. Hast du da so Tricks? Wie machst du es, um so richtig die Leute zu flashen von deiner Heimat?
Nein, ich habe keinen Trick. Ja, ich glaube, der große Trick ist, einfach ein Spiegel zu sein und einfach die Lupe zu sein, dass die Leute das besser sehen. Afrika ist besonders und da ist so viele Sachen. So am Ende ist das nur, du machst den Augen auf, weißt du, du stehst davor und du sagst, schau mal. So oft haben die Leute einfach nicht die Fähigkeit, es wirklich zu verstehen, bis du denen den Augen aufmachst und sagst, schau mal, das bedeutet das, siehst du das? Warum ist das so? Mach mal die Augen auf, mach mal die Ohren auf, hör mal zu. Oder hört das überhaupt nichts? Das ist das Zauber kommt von Afrika selber. Ich mache nur die Augen auf und die Ohren.
Und Patrick, du bist ja das beste Beispiel. Du bist ja damals auch zum ersten Mal irgendwann mal selbst nach Afrika gereist. Mit welchen Erwartungen, vielleicht auch ja, Vorurteilen bist du damals angereist? Und wie war es dann wirklich? Wie hat dich Afrika gepackt?
Oh, das rückblickend zu sagen, ist ganz, ganz schwierig. Ich war im Prinzip schon zweimal in Südafrika und zweimal in Namibia unterwegs gewesen, bevor es mich dann nochmal richtig gepackt hat. Die ersten Reisen waren wunderbare Abenteuerreisen, habe ich wahnsinnig genossen. Und die fünfte Reise war dann ganz unerwartet, die Reise, wo mich Afrika anders in den Bann gezogen hat. Vielleicht, weil ich einfach in einer anderen persönlichen Situation auch war und vor allem war auch, weil ich bei der Reise Hanno begegnet bin, der mir dann gesagt hat, okay, wenn du Afrika wirklich kennenlernen möchtest, gut, dann nehme ich dich jetzt mal an die Hand und dann bin ich mal brutal ehrlich und dann werde ich dir hier die Sachen etwas anders aufzeigen und haben mir am Ende vor allem eine Sache gezeigt. Du musst für Afrika bereit sein. Und wie Hanno sagte, ja, mit offenen Augen reisen, aber vor allem auch mit offenem Herzen. Das ist schwer zu beschreiben, aber am Ende, Hanno hat ja das große Privileg, die Menschen wirklich über eine längere Zeit zu begleiten und an die Hand nehmen zu können und ihnen Afrika schrittweise näher zu bringen. Während ich in meinem Job ja am Ende halt, ich kann die Reisen nur designen und den Kunden, meinen Reisenden vorab einiges probieren, an die Hand zu geben, mitzugeben. Und das Wichtigste ist am Ende für Afrika-Reisen, vielleicht noch mehr als für alle anderen Reisen, mit einem offenen Geist, offenen Augen und offenem Herzen zu reisen, weil dann gibt einem Afrika unglaublich etwas zurück. Von dem Löwen, der dann doch noch auftaucht, über die Giraffe, den Sonnenuntergang, ganz egal was.
Wie war das denn damals? Ihr seid ja, also ihr habt euch kennengelernt und seid dann gemeinsam durch 10 Länder gereist, von Kapstadt bis Sansibar, das ist ja auch eine ordentliche Entfernung. Ihr habt so ein richtiges Jungsabenteuer draus gemacht oder Hanno, wie war das damals? Wie hast du den Patrick da mitgenommen und in deine Welt entführt?
Ja, diese 10 Länder waren nicht alles in einen Stück gewesen, das war mehrere Reisen, was wir gemeinsam gemacht haben. Mhm. Und das war nicht Anfang Kapstadt, Ende Sansibar, das war in Etappen gewesen. Aber ja, das haben wir dann gemacht. Das war nicht eine Jungsreise, nur wir zwei. Das war geführte Reisen mit einer Gruppe. Die allererste Reise, was wir gemacht haben, dann war Patrick noch tätig an der Universität und er hat für die Studenten eine Reise organisiert und ich habe den hier in Kapstadt die Leute übernommen und mit Patrick dann die Reise hier durch Südafrika, einen Teil von Südafrika gemacht. Und so hat es dann angefangen und schrittweise haben wir dann jedes Mal eine neue Reise geplant, neue Kunden und dann haben wir von hier bis Sansibar am Ende dann, ich glaube über 4 oder 5 Reisen, das weißt du besser als ich, Patrick, haben wir das dann geschafft von Kapstadt bis Sansibar.
Ja, die Kapstadt-Reise war im Grunde genommen so der erste große Augenöffner und wirklich so der Initialpunkt, wo wir gesagt haben, okay, nee, ich möchte definitiv wiederkommen, ich möchte mehr sehen, ich möchte mehr erleben, ich möchte mehr lernen. Und dann haben wir uns Namibia als nächstes, als Reiseziel auserkoren. Und ja, Namibia ist das Land, wo das Abenteuer dann für mich so richtig begonnen hat. So das richtige Outdoor-Abenteuer Afrika. Und quasi, wo man dann den Kompass, das Zelt, die Taschenlampe einpackt und dann hoffentlich gut vorbereitet auf Reisen geht. Und dann ging es von Windhoek einmal quer in großer Schleife bis zu den Victoria Falls durch ganz schroffe, trockene Landschaften bis hin zu am Ende den gigantischen Wassermassen an den Victoria Falls. Es war schon eine absolute Reise der Extreme und vor allem der unglaublichen Naturspektakel, der Ruhe, der Leere, der Stille, die man dort in der Natur erleben kann. Das war schon unglaublich.
Das war, ich glaube, der Zeit, wo da Corona in irgendwo in Westafrika war.
Nee, nicht Corona, Ebola.
Ach, Ebola, genau, das war noch lange vor die Geburt Corona, das war Ebola gewesen. Und normalerweise mache ich nicht so viele Sachen hier um Kapstadt, aber da war wenig Arbeit. Und dann hat jemand mich gefragt, kannst du dieses Reise machen, da kommt ein Professor mit ein paar Studenten. Na ja, da ist keine Arbeit, dann mache ich das dann auch gerne. So, was erwartest du jetzt? Ne? So einen Professor mit einer Jacke und ein Bart und eine Brille, die soll dann kommen mit seinen Studenten. Ne? Und da kommen ein paar Studenten raus und einen Student sieht so ein bisschen älter als die andere Studenten, aber auch Student. Ne? Mhm. Und dann kommt dieser Student rüber und sagt, ich bin der Dr. Merten. Ich sage, aha, das bist du. Ich habe gedacht, die Professor kommen noch. Aber das war dann die junge Professor gewesen. Ja, und dann war er eine junger Mann aus Köln gewesen, war schon mal in Afrika gewesen. Und dann hat das angefangen. Ne, Patrick hat noch nie in ein Zelt geschlafen. Dann haben wir Patrick gelernt, in ein Zelt zu schlafen. Dann haben wir auch Patrick gelernt, nicht in ein Zelt zu schlafen, auch auf dem freien Boden zu schlafen.
Okay.
Patrick hat eine wahnsinnige Phobie für Krokodile und irgendwann dann so nach, ich glaube, 60 Tage hat Patrick dann auch das erste Mal in das Okavango-Fluss gebadet, neben Krokodile. Das kann er dich dann später selber erklären, genau wie das dann auch war. Ja. Und Patrick hat dann irgendwann auch gelernt zu hocken neben einem 7-Tonnen-Elefant in 3 Meter Entfernung. So, nur so ganz schnell von den Professor, die aus dem Flughafen kommen, bis wir in Sansibar angekommen ist. Das war eine große Änderung in den Professor, die heute auch nicht mal wirklich ein Professor ist.
Patrick, würdest du das so unterschreiben?
Ja, 100%, dass ich definitiv meine Professur und mein Dozentendasein an den Nagel gehängt habe. Mit der Auswanderung habe ich garantiert dieses Leben hinter mir gelassen und bin da ganz, ganz glücklich in dem neuen Leben oder anderen Leben, in dem ich hier angekommen bin. Und ja, die meisten Abenteuer, die auf lang des Weges auf mich gewartet haben, die hätte ich mir definitiv vorher nicht in meinen kühnsten Träumen ausmalen, ausdenken können. Ich habe aufgehört, eine Bucketliste zu schreiben mit Sachen, die ich noch erleben möchte, weil die Sachen, die ich erlebe, die kann ich mir nicht ausdenken, die kann ich da nicht draufschreiben. Und ich lasse mich da gerne heute überraschen.
Wie war das denn damals, Patrick? Du warst ja erst noch in deinem alten Leben, was auch, glaube ich, ganz cool war, eben an der Uni gearbeitet. Die Konzernkarriere stand hier quasi offen. Es war alles möglich, karrieretechnisch in Deutschland. Und dennoch hat es dich dann ja gereizt, das alles hinter dir zu lassen, die Sicherheiten aufzugeben. Wie kam das damals? Und an welchem Punkt hast du entschieden, okay, ich bin bereit für Afrika?
Gute Frage. Wann war ich bereit für Afrika? Ich habe nach Studium und Doktorat habe ich mich selbstständig gemacht mit einem Reiseunternehmen. Da war irgendwas anscheinend schon im Hintergrund bei mir aktiv. Ich bin immer schon der Reisende und Weltenbummler gewesen, aber vielleicht noch nicht ganz so der Abenteurer, wie ich es dann irgendwann geworden bin. Aber ich bin parallel zu der Selbstständigkeit halt auch in der Dozentenkarriere gelandet und der Hochschule verbunden geblieben. Und diese zwei Wege parallel, die sind eine Zeit lang gut gegangen. Aber ja, im Laufe der Zeit hat sich herausgestellt, dass es nicht so für mich funktioniert. Sagen wir mal so. Und ja, bei mir mussten sich einige Sachen im Leben erst einmal verändern, bis ich dann an den Punkt gekommen bin, dass ich eben auf der Afrika-Reise 2015 war das, Hanno begegnet bin und Afrika begegnet bin. Und ich glaube, unterbewusst wusste ich das relativ schnell. Aber das hat dann am Ende 3 Jahre gedauert. Weil so eben ein Leben, in dem man eigentlich glücklich und zufrieden ist, aufzugeben für ein anderes Leben, das passiert nicht über Nacht.
Hanno, hast du da auch gut zugeredet oder hast du gesagt, der Patrick, der wird das schon für sich entdecken, dass er hier hingehört? Irgendwann kommt er auf jeden Fall zu uns.
Ja, schwierig, weißt du, du schaust Menschen in die Augen und du bist jeden Tag, weißt du, wenn du so eine Reise machst, das ist intensiv. Du bist knapp 24 Stunden oder nicht knapp, du bist 24 Stunden zusammen. Mhm. Du bist in die Kälte zusammen, du bist in die Wärme zusammen, du bist in Momente, wo das vielleicht ein bisschen unsicher und gefährlich ist zusammen. Und du beobachtest, das ist auch mein Job, du beobachtest die Menschen die ganze Zeit. Und dann hast du gesehen, da ist etwas, das da rühren, Afrika rühren langsam an die Seele. Und ich glaube, ein paar Mal haben wir dann auch um ein Feuer gesessen und ein Bier getrunken und dann so über das Leben philosophieren. Da kann man ganz gut machen, wenn man da draußen im Busch ist, weg von alle anderen Geräusche, von anderen Einflüssen. Und ich glaube, das war ein paar Mal so ein Gespräch gewesen. Wo geht man hin? Was ist dir Ziel dieses Leben? Wo geht man hin? Ich glaube nicht, ich habe unbedingt zu Patrick gesagt, Patrick, du musst nach Afrika. Aber ich glaube, ein paar Mal zu Patrick gesagt, mach das, was dir glücklich machen. Und wenn Afrika die Stelle ist, wo du glücklich bist, dann ist das gut für dich. Das ist, wenn das on top of Everest ist oder wenn das in die Mitte von New York ist, das ist egal. Aber geh dahin, da, wo deine Seele zufrieden ist. Und ich glaube, Afrika hat eben an dir Herz berühren und zu ihm gesagt, ja, das ist, wo ich glücklich ist. Und das hat die Rest hat Afrika selber gemacht. Ich habe nur gesagt, mach das, was für deine Seele gut ist.
Wie war es denn so, was Bürokratie angeht? Das ist ja mal so meine Lieblingsfrage, wenn ich richtige Auswanderergeschichten hier hören darf im Podcast. Aus Deutschland abmelden kann man ja, ist aber gar nicht so leicht, oder? Wie war das damals, Patrick, bei dir? Wie hast du irgendwann so richtig Tür zugemacht von deiner Wohnung, Versicherung gekündigt, abgemeldet beim Staat? Das gehört ja alles mit dazu. Und dann hast du irgendwann nur noch dich, deinen Koffer und das Ticket nach Afrika, oder nicht?
Im Prinzip ja, ein Flugticket, ein Pass und 4 Taschen. Damit bin ich ausgewandert. Das Ganze nach einem, wie gesagt, 3-jährigen Leben zwischen den Kontinenten, zwischen den Orten Köln, Kapstadt und ja, zwischen den Welten im Prinzip. Das Abmelden in Deutschland, das ist alles eigentlich gar kein Problem. Die andere Thematik ist natürlich die Einwanderung mit Visum und Arbeitsgenehmigung und allem, was dazugehört. Und da muss ich schon sagen, da hatte ich ein großes Glück, großes Privileg, dass ich da gut beraten wurde und entsprechend die Sachen auch sehr, sehr entspannt am Ende durchgegangen sind. Und mir dieser Traum nicht verwehrt wurde, muss ich am Ende sagen, weil ich kenne doch einige Menschen, die denn ihren Traum, in einem anderen Land leben zu dürfen, oder vor allem halt auch Südafrika, die dem nicht nachgehen konnten, weil am Ende das Ganze an der Bürokratie gescheitert ist. Ich hatte da ein großes Glück.
Wie waren so die ersten Stunden, die ersten Tage und Wochen? Weil es ist ja ein komplett anderes Leben auf einmal. Also Temperatur bisschen anders, Klima alles bisschen anders, Menschen um dich herum. Wie war so die, ich nenne es mal Eingewöhnung für dich?
Im Prinzip war es wie ein Gefühl, nach Hause zu kommen. Nach 3 Jahren war ich in Kapstadt gefühlt schon sehr, sehr zu Hause. Von der ganzen Umgebung her, vom Klima her. An das Klima gewöhnt man sich sehr, sehr gut und schnell. Das Meer und die Berge, die Sonne, das funktioniert schon sehr, sehr gut. Am Ende, wenn du Land und Leute schon etwas kennst, Freunde hast, die dich begrüßen und sagen, so, jetzt hast du es geschafft, dann ist das eigentlich eine sehr, sehr spannende Zeit.
Ihr wollt das authentische Afrika erlebbar machen. Hanno, wo lässt sich das am besten erleben aus deiner Sicht?
Ja, Joris, das ist wirklich eine schwierige Frage. Ich meine, da stoßen Patrick und ich ab und zu auch nochmal unsere Köpfe zusammen, weil was ist authentisch? Da kann man wirklich lange drüber reden. Und aus welcher Sicht ist das Authentische? Aber am Ende geht das für uns, ich glaube, darum, das Ungeschmückte ohne einen Zuckerguss Afrika zu zeigen, so wie das wirklich ist. Mit seinen super schönen Sachen, seine Zauberkeit, aber auch das Brutalität ab und zu dazwischen. Weißt du, das ist wie jemand, die mit mir auf Safari gehen. Heutzutage muss man so vorsichtig sein, was man sagen und was man zeigen und so. Und jemand möchte gerne eine Löwe sehen, ne? Und die andere möchte gerne ein Impala sehen. Und das ist alles so schön. Und auf einmal, dann jagt die Löwe und der macht einen kleinen, bring einen Impala um und fressen das direkt vor dich. Und dann ist das Blut und in der Reihe und das ist dann brutal. Und das will Leute dann nicht, weil das ist dann so brutal ist. Aber dann sagst du ganz einfach, was möchtest du jetzt? Soll die kleine Löwen sterben, weil Mama keine Milch mehr haben? Oder wie möchtest du das dann haben? Und das ist jetzt auf ein ganz einfaches Art gesagt, das Authentische. Du kannst auch, weißt du, viele Male möchte Menschen gezeigt werden, ne? Das ist heute das gute Ding. Wir gehen dahin und dann schauen wir den und den Volk an oder den und den Stamm an. Aber ab und zu, das wirklich, wie die Leute wirklich leben, das möchte Leute nicht sehen. Die möchte das sehen, so wie das auf Social Media gezeigt werden, so dieses romantisches, alles ist perfekt und alles toll in den schönen Leben von den Ureinwohnern. Das ist nicht immer so. Das ist ab und zu ein unglaubliches, hartes, brutales Leben. Und das muss man auch Menschen zeigen. Sehr oft kommen Menschen von die moderne Welt, von die westliche Welt, und die haben Vorurteile. So, die Ureinwohner, die leben so und so. Und dann sagt, naja, das ist ein Teil, was du da haben. Aber das andere Teil musst du dann auch sehen, wann das authentisch ist. Authentisches, weißt du, wenn das warm ist, ist das warm. Wenn das staubig ist, ist das staubig. Wenn das kalt ist, ist das kalt. Wenn das nass ist, ist das nass. Das hört sich jetzt so ganz einfach sagen. Das ist für das. Aber das ist was Authentisches. In Afrika regnet das. Deswegen haben wir Tiere hier, was Wasser trinken kann, was leben kann. Das heißt, du musst auch mit das Regen mitleben. In Oktober, am Ende der Regenzeit, ist das staubig. Da musst du auch mit der Staub mitleben können. Da gibt's Leute, die essen ganz, ganz einfaches Essen, dreimal am Tag, wenn die dreimal am Tag essen kann, wenn die das Geld oder die Vermögen haben, dreimal am Tag zu essen oder zweimal oder einmal am Tag. Ein ganz einfaches Essen. Und wenn du dann etwas afrikanisch essen, dann bekommst du dieses wirkliche, wirklich einfaches Essen. Ich kann dir irgendwo in Deutschland zu einem afrikanischen Restaurant bringen, das ist das tollste Essen, was du dir vorstellen kannst. Aber sehr wenig Leute sagen zu dir, das ist nur die reichste Leute, die so essen kann jeden Tag. Das, was du da kriegen in das Restaurant, das sind Festmahle. Das wird zu einer Geburt oder zu einer Beerdigung oder zu einer Hochzeit gegessen, aber das Alltagessen ist viel, viel einfacher in große Teile von Afrika. Und ich glaube, das ist, was wir versuchen das Authentische, lass wir das auch spüren, hautnah spüren, riechen, fühlen. Ich glaube, das ist, was wir mit authentisch, nicht authentisch, so wie das in die Bilderbuch sehen und so wie das, nein, das Wirkliche, so wie ich als Kind von Afrika, die schon über Generationen hier leben, sehr oft habe ich ganz hart damit zu kämpfen, dass Leute sagen, ja, du bist ja weiß, du bist nicht Afrika, du kannst nicht einen Mensch finden, der mehr Afrika ist als ich. Und als Mensch von Afrika oder ein Teil von Afrika, der dann auch ein Teil von Afrika wirklich hautnah zu zeigen, so wie das wirklich ist. Nicht das Aufgeschmückte, nur das Schönste, auch das Wirkliche, das Totalpaket von Afrika zu zeigen. Ich glaube, das ist, was wir mit authentisch versuchen zu zeigen.
Ja, das heißt, ihr bewegt euch ja ganz absichtlich abseits vom Massentourismus, ne, wo man da irgendwie mit dem schicken Van da durch die Wüste cruist oder abends Lagerfeuer grillen und sowas macht mit dem feinsten Fleisch. Ihr zeigt, wie es wirklich ist. Ihr geht auch rein in die Wildnis. Da kann es auch mal, was weiß ich, gefährlicher werden oder so authentisch, wie du es eben beschrieben hast, dass es fast schon wehtut. Und trotzdem, Patrick, an dich die Frage, manche haben ja wahrscheinlich dann schon hinterher so die Rückmeldung an dich, puh, es war doch anders, als die Afrika-Reise vorher erwartet worden war. Es ist ja doch ganz anders als bei Instagram da in Afrika auf diesem Kontinent. Wie gehst du dann mit so auch authentischem Feedback um, was vielleicht auch mal kritisch ist, weil die Leute doch was anderes erwartet hatten?
Ich glaube am Ende, das Erlebnis ist vielleicht anders als das, was erwartet wurde, aber das Erlebnis ist eigentlich immer viel, viel besser.
Ja, wertvoll.
Weil es einen berührt, weil es einen vielleicht irgendwie zum Denken anregt, verändert. Nur weil man sich es vielleicht vorher nicht so vorstellen konnte, heißt es ja nicht, dass es dann anders gekommen ist, heißt es ja nicht, dass es schlechter war. Ganz im Gegenteil. Am Ende, jeder muss sein Abenteuerlevel selber für sich finden und entscheiden, okay, wie abenteuerlich möchte er unterwegs sein, wie ausgefallen möchte er unterwegs sein. Für viele ist alleine die Tatsache, dass er in den Flieger steigt und nach Afrika fliegt, schon das große Abenteuer. Und dann überlasse ich es Afrika selber, seinen Beitrag zu leisten und vielleicht, ja, noch einen wunderschönen Sonnenuntergang mehr zu zaubern.
Ja, da sind wir doch schon herrlich beim nächsten Stichwort, nämlich Lagerfeuergeschichten. Du sagst es ganz schön, Patrick, man kann es auch gar nicht hundertprozentig durchplanen, was so im Busch passiert, was so unterwegs passiert bei einer Safari oder solchen Dingen. Hanno, erzähl doch mal so ein paar Anekdoten oder Erlebnisse. Was ist so in letzter Zeit den Abenteurerinnen und Abenteurern, die zu dir, zu euch nach Afrika gekommen sind, was ist denen so passiert? Was war da los?
Ja, das fragst du, da muss ich auch einmal ganz tief graben, weil das ist so viele, die man erzählen kann und dann was, da muss man so einfach aus die Hüfte schießen und sagen, ja, was hat dann so passieren? Joris, lass mich jetzt mal denken. Für 3 Wochen war ich in Simbabwe unterwegs gewesen und wir haben da Rhino Tracking gemacht. Das heißt, wir haben Nashörner gesucht. Und nicht nur einfach Nashörner, wir haben Spitzmaul-Nashörner oder schwarze Nashörner gesucht. Und wenn du etwas von Afrika weißt, dann weißt du, Breitmaul-Nashörner sind ganz einfach zu finden. Die sind auch ganz ruhig und ganz liebevoll. Spitzmaul-Nashörner, die sind Einzelgänger und die sind nicht immer die beste Laune der Welt. Und ich bin da mit 7 Leuten aus Österreich unterwegs gewesen.
Ja.
Und wir sind gerade von dem Auto abgestiegen, weißt du, wirklich in ein Auto abgestiegen, jetzt fängt das an und ich stehe davor und ich rede und ich sage, jetzt geht das los und ich gehe los und ich höre, niemand kommt mich hinterher und das ist jetzt ganz, ganz streng. Ja, wir müssen alle in Gänsemarsch hintereinander, alle muss genau machen, das, was ich sage, das müssen sie machen, weißt du, ganz streng, so muss das jetzt sein, weil das ist jetzt gefährlich, was wir machen. Mhm. Und da geht der Guide los und kein Mensch kommt hinterher. Und ich drehe mich um und denke, was ist dann jetzt mit dir alle? Und alle steht um den Landcruiser und ich denke, warum kommt ihr nicht mit? Und dann schaue ich direkt hinter den Landcruiser, steht ein Spitzmaul-Nashorn, Mutter und Kalb 2 Meter Entfernung von die ganzen Gäste weg.
Ei, okay. Das ist krass, ja.
Und das sind so Dinge, das sollte nicht passieren. Ich hätte besser aufpassen müssen, aber direkt auf die Straße. Wir sind gerade da lang gekommen. Das heißt, dieses Kuh und ihre Kalb hat hinter dem Busch gestanden und wo wir vorbei ist, rausgekommen und auf die Straße so eine zwei Spuren Weg ins Busch. Mhm. Ist sie dann gekommen? Sie wollten dann einfach an uns vorbeilaufen. Und ich dann dachte, ja, warum kommen wir da nicht? So, okay, die haben alle ganz gut gemacht, genau was ich gesagt habe, stillstehen geblieben und niemand nichts. Habe ich nachher gesagt, Dankeschön, hat ja alle ganz gut gemacht. Der eine, die falsch was Falsches gemacht haben, war ich gewesen. Und das war mal für 3 Wochen gewesen.
Ach krass, okay. Ja, sowieso, Afrika ist ja auch das Land der Extreme, ne? Nicht nur extrem gefährlich, extrem große, wilde Tiere, sondern zum Beispiel auch das Essen kann, glaube ich, sehr stark gewürzt sein. Die Temperaturen, es kann sehr heiß werden. Was habt ihr da oder was hast du da schon erlebt mit Gruppen, dass es so richtig heiß geworden ist oder richtig scharf zum Beispiel?
Ja, weißt du, das ist ja, ja, jetzt muss ich immer vorsichtig sein. Weißt du, ich bin gewohnt, ich bin mit Menschen wochenlang unterwegs und jetzt sitze ich hier und ich rede mit Menschen, was ich erstmal nicht sehen kann. Da muss man wirklich vorsichtig treten. Mhm. Ich bin ja von einer ganz anderen Kultur in einen anderen Kontinent. Aber sehr oft habe ich ja Mitteleuropäer, Deutsche dabei und die erzählen mir dann, ja, wir essen gerne scharf. Dann denkt man schon so, ja, okay, scharf. Scharf ist immer relativ, ne?
Ja.
Und ja, da habe ich mal eine Dame dabei, sie hat mir die ganze Zeit erzählen, wie scharf sie essen. Und ich habe auch gekocht auf die Reise und ich habe dann auch mal ab und zu ein bisschen, aber wirklich ein bisschen scharf gekocht. Ein bisschen scharf ist dann, wenn man einfach so mit die Piri-Piri geht, man einfach so mit die Dose nur so über den Topf. Man fliegt nur so an den Topf vorbei, man macht nichts rein. Man geht nur mit die Piri-Piri-Dose an den Topf vorbei. Das ist dann für die Mitteleuropäer schon ein bisschen scharf. Ne? Mhm. Und die sagen, ja, ja, wir gehen immer da zum Indern. Wir essen da immer bei den Indern. Ja, die deutsche Indern, das ist dann, wo ihr scharf esse. Ne? Der macht dann auch, der kocht dann auch für die deutsche Mund. Und waren wir in Sansibar und da habe ich gesagt, ja, heute esse ich scharf. Und dann sagt sie zu mir, ja, ich esse scharf, du hast nie von scharf gekocht. Und ich sage, bist du dir da sicher, dass du scharf essen möchtest? Ja, ja, ich bin das gewohnt. Naja, dann haben wir bestellt die Vorspeise, das war ein bisschen scharf gewesen. Und dann haben wir einen Fisch gegessen, einen Ostafrika-Swahili-Fisch. Ja. Das ist wirklich scharf. Ne? Dann kommen bei mir auch die Tränen in die Augen. Ja. Ja, ja, für mich ist das dann auch. Ich muss dann schon tapfer sein, wenn ich das bestelle. Habe ich gesagt, aber heute machen wir das. Mhm. Ne? Die Dame hat einen Happen genommen. Ich glaube, sie hat 4 Biere ausgetrunken und von der Rest des Mahlzeit nichts mehr gegessen. Und da war sie mit mir stinkig gewesen.
Ja, ja,
du hast ja nicht gesagt, dass du so scharf. Ich sag, ich habe dich 3 Wochen lang gewarnt und gesagt, du hast keine Ahnung von scharf, aber jetzt hast du das.
Sehr schön. Und Patrick, du hast ja auch bestimmt schon viele spannende Geschichten dort erlebt in den verschiedenen Ländern, wo du schon warst. Was sind so extreme Geschichten, die du immer gerne erzählst?
Oh, die Extremen, ja. Hanno hat ja schon die Krokodile, meine Lieblinge, vorweggenommen.
Stimmt, ja.
Ja, Krokodile und Hippos sind jetzt nicht meine Lieblinge. Und wenn du dann auf dem mächtigen Sambesi-Fluss unterwegs bist, das ist der Fluss, der auf halber Strecke Richtung Küste dann die Victoria Falls runterdonnert. Und wenn du da oberhalb der Victoria Falls dann auf eine Kanutour bist, und den ganzen Tag auf dem Fluss unterwegs bist und die dir vorher schon bei der Einweisung sagen, hör zu, also, in dem Wasser sind Krokodile und Hippos und bitte entsprechend im Kanu bleiben und auch die Arme nicht ins Wasser tun. Und ansonsten, das Hippo ist ja die meiste Zeit unter Wasser und kommt aber alle paar Minuten hochgefloatet. Und es kann theoretisch sein, dass das halt auch genau dort hochfloatet, wo du gerade mit deinem Kanu bist. Und dann meinten sie, ja, wenn du dann hochgedrückt wirst in deinem Kanu, auf dem Rücken des Hippos, dann bleib einfach in Ruhe sitzen. Und wenn du dann doch nicht in Ruhe sitzen bleibst und ins Wasser fällst, dann schwimm einfach schnell zum Ufer. Was dann mit den anderen Hippos und Krokus im Wasser ist, das sagen sie dir nicht. Aber ja. Gott sei Dank ist es am Ende so, dass du mit sehr guten Guides unterwegs bist, die ein sehr gutes Auge dafür haben und sehr viel Erfahrung haben, weil sie sind in der Region aufgewachsen. Sie können das Wasser und die Tiere ganz anders lesen, als wir jetzt, die in Europa in den Großstädten unterwegs gewesen sind in unserer Jugend. Und entsprechend, ja, am Ende überraschst du dich selber, dass du den Menschen dort vertraust, dass sie wissen, was sie tun, weil sie damit aufgewachsen sind, weil sie damit umgehen können. Und natürlich müssen sie dich vor allen Eventualitäten warnen. Das ist so ungefähr wie das deutsche Kleingedruckte. Aber ja, am Ende denkst du dir schon so, bitte, bitte, liebes Hippo, komm mal woanders aus dem Wasser hervor oder bleib einfach unter Wasser, genauso wie mit dem Krokodil. Aber wenn du dann am Ende des Tages ankommst am Flussufer und nach getaner Kanuarbeit, dann dort ein Lager aufschlägst und da übernachtest, im Hintergrund auf der einen Seite das donnernde Rauschen der Victoria Falls siehst und hörst und auf der anderen Seite die Sonne untergehen siehst über den Fluss, dann denkst du dir schon so, das war's wert. Es ist ein unglaubliches Gefühl, dort in der Ruhe zu sitzen. Bis du dann 200 Meter entfernt das Hippo an Land gehen siehst, dann ist wieder vorbei.
Ach, wie cool, ich kann es mir richtig gut vorstellen. Und Afrika sowieso war auch schon öfter hier Thema im Podcast. Zum Beispiel Jenny McCann, die hat in Episode 31 von ihrer Reise in immerhin 11 afrikanische Länder berichtet, von Angola bis Madagaskar. Oder auch Episode 40 mit Lena Wendt, die den Kontinent 12 Jahre lang auch bereist hat, mittlerweile selbst in Marokko wohnt. Und beide, die haben ganz viel Neugier auch der Menschen beschrieben. Also wenn man dort auf Afrikanerinnen und Afrikaner trifft, die wollen genau wissen, was machst du hier, woher kommst du, was treibt dich an, und diese Gastfreundschaft, diese tollen Begegnungen, auch die Hilfsbereitschaft wurden da auch immer wieder beschrieben. Wie ist es bei euch? Hanno, du bist ja von dort. Sind das so die Eigenschaften, wo du auch sagst, ja, da kann man schon sagen, so sind wir hier in Afrika?
100% definitiv. Das ist so, und das hat vielleicht nicht nur mit dem Kontinent zu tun, das hat vielleicht damit zu tun, wenn Menschen ein einfaches Leben haben, dann schauen die mehr aufeinander und die sind mehr offen und ehrlich. Wir sind alle neugierig, aber in die moderne Stadt dürfen wir ja nicht gucken und wir dürfen ja nicht fragen. Aber in Afrika ist das ja so, dass man darf fragen und man darf gucken. Also ich laufe sehr gerne und sehr oft ist das dann auch meine halbe Stunde, 40 Minuten, wo ich ein bisschen weg ist und ein bisschen abschalten. Das heißt, irgendwo, wo ich unterwegs ist, egal wo in Afrika, dann ziehe ich meine Laufschuhe und dann laufe ich ein Stück. Und zum 90%, wenn da Menschen in die Nähe ist, dann ist da immer Kinder. Natürlich, Afrika haben wir ganz, ganz viele Kinder. Und dann kommen die Kinder und die rennen mit dir mit. Ne? Die sind dann 6 Jahre, 8 Jahre, 16 Jahre alt. Die sind immer super fit, weil die gehen alle zu Fuß in die Schule. Das heißt, die laufen kilometerweit mit dir mit. Und dann ist das, where are you from? Where are you going? Why are you here? Ja. Diese Fragen immer, das ist so diese ehrliche Fragen, die sind einfach interessiert, weil du siehst komisch aus. Ich habe dann vielleicht ein orangen Hemd an und gelbe Schuhe und eine rote Hose. Ich sehe nicht aus wie alle anderen da. Und dann ist das schon interessant. Und dann kommt diese ehrliche Neugierig. Von wo kommst du? Was willst du? Aber wenn du anhaltst, irgendwo, wo Menschen ist, und du steigst aus und du begrüßt die Menschen, immer sehr, sehr wichtig, die Begrüßung, mit großes Respekt den Menschen zuzukommen und ihn zu begrüßen, dann kommt immer die Gespräch von, wo kommst du, was willst du, was macht der Wetter, wie viele Kinder hast du, wie geht das deine Frau, wie geht das die Kinder, wie geht das deine Mutter, und das geht in zwei Richtungen, das ist immer wichtig. Ich glaube, das kommt aus einer Zeit vor Medien, weil sehr oft haben wir in Afrika diesen Riesensprung, wo Leute noch ganz, ganz einfach leben, ohne eine Zeitung oder sehr wenig Zeitung, sehr wenig Fernseher. Heute haben wir Social Media, aber das ist relativ jung, das ist 15 Jahre alt oder wie alt ist Social Media. Aber dieses, man muss reden und kommunizieren, weil so kommt man in Information. Da ist keine Fernseher, die Information bringen. Das ist eine Kultur. Und ich glaube, das war vielleicht vor 100 oder 150 Jahren, war das in Mitteleuropa genauso gewesen. Wir haben einfach das nur, oder die Europäer, die Westlinge haben das verlernt, diese Kommunikation, diese ehrliche Kommunikation von wo kommst du, was willst du, und auch zu helfen, weil man sind ja aufeinander angewiesen zu helfen. Ja, da ist nicht ein ADAC, was kommen in 5 Minuten. Ne? Wenn du eine Panne hast, dann hilft man einander, weil du bist die ADAC. Die eine, die vorbeikommen, ist die ADAC. Das ist keine ADAC, die kommen.
Und das, was Hanno jetzt gerade beschrieben hat aus der Wildnis, findest du in den Großstädten genauso. Hier in Kapstadt jeden Tag die Menschen grüßen dich. Ob an der Supermarktkasse, an der Tankstelle, im Café, ganz egal wer, du grüßt dich, du fragst, wie es dir geht, wie es einander geht, du unterhältst dich miteinander und du passt in gewisser Weise auch ein bisschen aufeinander auf. Und das ist eine Sache, die hier ganz, ganz auffällig ist. Es war letztens wieder in den Schlagzeilen, in Südafrika ist ein Land, wo 8 von 10 Menschen dem anderen zu Hilfe kommen, wenn er Unterstützung braucht, wo man aufeinander aufpasst. Du kannst hier auf den Tafelberg gehen, du kannst auf den Lions klettern, mitten in der Großstadt, und da oben wirst du keine Geländer finden, du wirst keine Absperrung finden. Du kannst bis zum Rand gehen für das perfekte Selfie und ja, dann kommt hoffentlich kein Wind auf. Du hast die Freiheit, das zu tun. Du bist aber für dein eigenes Leben verantwortlich. Gleichzeitig wird aber immer jemand kommen und sagen, hey, komm mal besser einen Schritt wieder zurück. Das ist ein bisschen gefährlich. Die Menschen passen aufeinander auf.
Gibt es dann auch so Begegnungen, die ihr schon hattet, die ihr auch teilen möchtet hier im Podcast? Ähnlich wie die, die ihr miteinander hattet, aber auch mit anderen Menschen vielleicht, so ganz zufälliger Art, wo richtig dann auch Freundschaften draus entstanden sind, wo man ganz regelmäßig sich auch trifft und Dinge gemeinsam erlebt?
Es nicht immer so einfach, weißt du. Wir leben ja tausende Kilometer auseinander. Ich habe gute Freunde. Ich gehe jetzt in 2 Wochen gehe ich wieder nach Ostafrika. Ich habe gute Freunde in Ostafrika, aber ich habe den für 4 Jahre nicht gesehen, weil von hier nach Ostafrika, das ist weit. Mhm. Das ist über 6000 Kilometer. Das macht man nicht mal eben schnell so. Das heißt, da gibt's sehr enge Beziehungen, aber das ist Beziehungen, was kurz und intensiv ist und dann lange nichts und dann wieder kurz, intensiv und lange nichts. Auch ich habe auch Kunden, die schon Jahre zu mir kommen, die schon mit mir durch Afrika gereist haben, Afrika besser kennen als viele Leute, die hier ist. Die kommen einmal pro Jahr oder einmal in 2 Jahre und dann haben wir eine sehr intensive Zeit zusammen. Aber wir treffen uns nicht nächste Woche für einen Kaffee, weil nach Europa zu fliegen für einen Kaffee ist nicht so einfach. Oder nach Lusaka zu fliegen für einen Kaffee oder für ein Abendbrot ist nicht so einfach. So, ja, sehr, sehr enge Beziehungen. Ich glaube, vielleicht deswegen ist vielleicht von diesen Beziehungen so eng, weil man weiß, du kannst nicht nächste Woche wieder zusammenkommen. Du musst in der Zeit, wo man zusammen ist, muss man viel machen, viel Ehrlichkeit bringen, viel Offenlichkeit bringen, weil die nächste Begegnung ist vielleicht erst wieder in 12 Monaten oder in 18 Monate. Aber ja, ich habe schon ganz, ganz tolle Menschen und ganz, ganz tolle Beziehungen über die Jahre, was ich mit wirklich tolle Menschen kennengelernt habe.
Was ich ja auch immer spannend finde, es gibt ja eine sehr treue Afrika-Community. Das merkt ihr auch immer, wenn ihr zwischendurch mal für Vorträge hier in die Globetrotter-Stores kommt. Da ist ja immer viel los, ist auch schnell immer voll, ja, weil alle wollen eure Afrika-Geschichten hören. Patrick, du hast ja zum Beispiel auch ein Buch geschrieben, Spurensuche in Afrika heißt das. Also ihr seid ja sehr bekannt auch in der Afrika-Community.
Ja, das ist am Ende, Spurensuche in Afrika ist quasi, das ist ja mein Weg von Kapstadt bis nach Sansibar und im Prinzip zu mir selbst und in ein neues Leben. Und das ist immer so ein bisschen der Aufhänger für unsere Besuche bei Globetrotter auch. Und deswegen machen Hanu und ich das auch gemeinsam, weil am Ende, ja, er taucht in dem Buch relativ prominent auch auf, weil er hat halt einen sehr, sehr großen Anteil an meiner Reise quer durch den Kontinent und hier in ein neues Leben. Und am Ende, ja, es ist die Leidenschaft für den Kontinent, die wir teilen möchten, die Lagerfeuergeschichten. Und wenn du dir vorstellst, du sitzt vielleicht im Auto morgens und fährst zur Arbeit und vor dir fährt ein Land Rover oder ein Land Cruiser und du siehst die beiden Reifen hinten drauf, den Matsch an den Seiten, das Dachzelt und denkst dir so, okay, woher kommt der gerade? Wohin fährt der gerade? Und plötzlich packt dich diese Sehnsucht und du bist eigentlich auf dem Weg zur Arbeit. Und dann denkst du wieder, oh, Afrika ruft mich wieder. Ja. Afrika hat eine besondere Anziehungskraft. Vielleicht sind es die Tiere, vielleicht sind es die Sonnenuntergänge, vielleicht ist es die Ruhe, die Stille, die man vor Ort in der Wildnis findet. Vielleicht auch eine andere Inspiration. Und ja, wir haben das große Glück, dass viele, du hast es Community genannt, dass viele es halt immer wieder nach Afrika ziehen und die sich immer wieder bei uns melden. Und ich freue mich immer, wenn ich dazu höre, hey, nächstes Jahr soll es wieder nach Afrika gehen. Hast du eine neue Idee? Wo könnten wir hingehen? Abseits der touristischen Pfade, wieder eine neue Reiseidee. Und da kommen die tollsten Reisen und Geschichten bei raus.
Wie ist denn das für alle, die das jetzt vielleicht hören und so ein bisschen geflasht sind und sowieso angefixt von Afrika, das auch mal erleben wollen? Was muss in den Koffer? Was sollte man auf jeden Fall neben Mückenspray zum Beispiel dabei haben?
Ich glaube, was du einpacken müssen, ist eine offene Seele. Ne, das hört sich so, du, ja, die anderen Sachen, das kannst du alles. Eine Mückenspray musst du dabei haben. Aber sehr oft, Mücken ist erstmal nicht so schlimm, wie viele Leute das denken. Ne? Da gibt's andere Teile auf der Welt, wo ich schon war, wo das viel, viel schlimmer ist als in die schlimmste Zeit bei uns. Das Einzige, was bei uns das Mücken interessant machen, ist, da gibt's Teile, wo du vielleicht Malaria kriegen kannst. Da musst du dich dann von deinem Tropenarzt beraten lassen. Aber einpacken, ja, sehr oft ab, Leute, das galt. Die Leute kommen weniger mit der Kälte bei uns zurecht als mit der Hitze. Leute sind, die sind ja, Afrika ist warm. Die denken auch nicht, das wird auch mal Winter in Afrika. Und sehr viele Teile von Afrika liegen ziemlich hoch. Wir liegen dann weit über 1000 Meter. Und dann kann das früh morgens wirklich kalt sein. Man steht ja auch, man bewegt sich ja auch meistens mit der Sonne. Das heißt, du stehst auf vor Sonnenaufgang und du gehst relativ früh abends schlafen. Und diesen Frühaufstehen ist dann auch ab und zu, wo es dann auch mal ein bisschen kalt sein kann in die Winterjahreszeit, irgendwo ein bisschen hoch, kann das wirklich kalt sein. Aber wie gesagt, ich glaube, einpacken ist einen offenen Herzen. Man muss offen sein, dass Sachen anders ist. Das ist nicht so, wie das geplant ist. Und heute ist das mit Social Media und mit die Internet wird viele Sachen sehr künstlich modern gezeigt. Und das ist nicht wirklich das Afrika. Man muss kommen in Afrika rau sehen, man muss den Staub sehen, man muss ab und zu den Schnott unter die Nase sehen. Ne? Das ist was Afrika, nein, ja, wirklich, das ja. ist, was Afrika ist. Das ungeschmückte, dafür musst du auch, das musst du einpacken, das öffnen, das, du musst offen sein, das zu sehen. Nicht das, was der perfekte Medien dir zeigen, aber das, was wirklich Afrika ist. Und dann hast du diese Erlebnis und dann steckst du an von Afrika und dann kommst du wieder und wieder und wieder und wieder. Und über das Wiederkommen können wir auch noch mal reden, wenn du willst. Das ist auch noch mal eine Theorie, was ich habe. Warum kommen Leute so oft wieder nach Afrika?
Ja, ja, ja. Ach, herrlich. Also ich könnte euch noch so viele Fragen stellen, weil ihr könnt auch so gut erzählen. Deswegen an der Stelle auch noch mal der Hinweis, globetrotter.de/Veranstaltungen. Da stehen alle Termine, wo ihr dann bald auch immer wieder zu Gast sein werdet und berichtet von euren tollen Afrika-Abenteuern. Und man kann euch auch Fragen stellen, man kann euch alles fragen. Ich weiß das, ihr seid da sehr offen. Und vielen Dank, dass ihr heute mal berichtet habt, auch in Rausgehört in diesem Podcast, was Afrika so besonders macht. Eben dieses Ausbrechen aus dem Alltag, dieses authentische, ungeschminkte Erleben und vielleicht ganz bewusst auch mal Handy weglegen, die ganzen Filter, die es so gibt in Social Media, vergessen und gucken, wie es in echt ist, im echten Afrika. Sehr spannend und ich bin sehr glücklich, dass wir hier sprechen konnten im Rausgehört-Podcast. Vielen Dank dafür.
Dankeschön, Joris. Das war sehr schön, mit dir zu sprechen.
Vielen Dank, Joris. Hat mich sehr gefreut.
Ich bin Reisereporter Joris. Das nächste Abenteuer wartet schon.
Und jetzt bitte die Kriminalpolizei wieder um deine Mithilfe in Licht ins Dunkel. Dein True Crime Podcast mit dem aktuellen Stand bei Cold Cases und ungeklärten Vermisstenfällen. Licht ins Dunkel, der Podcast mit Unterstützung von Polizei, LKA und BKA, hörst du überall, wo es Podcasts gibt und auf podcastfabrik.de.